Eine siebenköpfige Familie, eine Mutter, ein Vater, 5 Kinder. 3 davon aus der aktuellen Beziehung. Die Mutter erkrankt an Brustkrebs, macht Therapien, Chemotherapien, Bestrahlung. Dann sieht sie eine Zeit lang gut aus, sie erholt sich. Aber Jahre später zeigen sich Metastasen. Sie stirbt im Sommer vor einem Jahr. Der jüngste Sohn ist gerade einmal 16. Die Frau, die es darum geht, ist Schriftstellerin Ruth Schweikert. Ihr Mann hat ein Buch über die letzten 100 Tage von ihrem Leben geschrieben. Es ist der Erik Bergkraut, Filmemacher und Autor, der jetzt neben mir sitzt. Erik, zuerst mal, wo sind wir da? Hast du da dein Buch geschrieben?
Wir sitzen jetzt am Schnitttisch. An dem habe ich etliche Filme geschnitten. Es kann sein, dass ich ein paar wenige Sachen vom Buch auch da geschrieben habe. Weite Teile habe ich eigentlich neben der Ruth Schweikert ihrem Bett, wo sie schlussendlich daheim gelegen ist, zumindest notiert. Und sie hat das auch mitbekommen, dass ich gewisse Sachen aufgeschrieben habe. Und andere Sachen habe ich an dritten, vierten Ort geschrieben, weil das Buch ja schon, wie du richtig sagst, die 100 Tage spielt. Aber sind mir so viele Sachen eingefallen, nicht zuletzt der Anfang von unserer Begegnung von der Ruth Schweikert und mir, sodass am Schluss eigentlich auch das Buch hoffentlich nicht nur über End of Life, sondern auch über Life geworden ist. Und entsprechend habe ich es zum Teil natürlich auch nachher unter verschiedensten Orten geschrieben.
Du, Erik Bergkraut, du bist heute 66 und du hast deine Frau Ruth Schweikert am Schluss die Heim gepflegt, zusammen mit Palliativpflege, Fachkräften. Palia Viva war nicht involviert, aber es ist natürlich eine Situation, wo unsere Pflegenden jeden Tag auch drin sind und sehr gut kennen. Ich bin Rebecca Häfeli und das ist der Podcast von Palia Viva. Erik Bergkraut, zuerst mal nimmt mich Wunder, wie geht es dir heute?
Ich nehme mal an, wie sehr viele Frauen und Männer, die Partner oder Partner verlieren, durch sehr tiefe Stimmungen gegangen, durch eine Art ein Versinken auch in mir selber, nach dem Tod von der Ruth Schweikert. Ich nenne es in der Zitadelle meiner selbst versinken. Ich glaube auch, dass es von der Trauer kein Ausweichen gibt, dass man sie manchmal ein bisschen teilen kann, glücklicherweise in Gemeinschaften, was für Art immer, aber dass man da durch muss. Und nach dem wirklichen Versinken, wo ich wieder konnte, überhaupt einigermaßen in den Austausch treten, hatte ich immer noch so wie Schübe von, ich kann es einfach nicht glauben, dass die Ruth nicht mehr da ist. Und zwar nicht jetzt rhetorisch, sondern wirklich so wie, ich weiß nicht, was im Hirn sich abspielt. Moment, wo ich denke, das ist nicht wahr. Und auch plötzliche Heulanfälle hatte ich auch über die Versteinerungsphase raus durchaus gehabt. Und jetzt ist es ein Jahr und ein paar sehr wenige Monate her. Und jetzt kann ich eigentlich zum ersten Mal auch sagen, dass ich dankbar bin für die Art und Weise. Nicht, dass Ruth mit 58 gestorben ist, nicht, dass sich eine Zeit lang aber wirklich jede mögliche schlechte Nachricht eingestellt hat. Nicht für das, aber dass ich dankbar bin, dass ich überhaupt mit dieser Frau für 29 Jahre zusammen sein durfte. Dass ich dankbar bin dafür auch, wer sie war, wer sie bis zuletzt auch war, wenn ich sie bis zuletzt erleben durfte. Und auch dankbar darüber, und das führt uns ja auch zusammen jetzt, dass Ruth Schweikert daheim war und wir alle zusammen, wir kommen sicher noch darauf, wer das alle zusammen ist, sie haben so können und dürfen begleiten, dass sie das auch zugelassen hat und wollen hat.
Dein Buch heisst 100 Tage im Frühling und ist im Limit Verlag erschienen. Es beschreibt, wie erwähnt, die letzten 100 Tage im Leben von deiner Frau, von der Ruth Schweikert. Für wer hast du das Buch geschrieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es in meinem ersten Schub ganz sicher für mich und nur für mich angefangen zu schreiben. Der Peter Bichsel sagt, erzählen ist heilsam, erzählen ist nötig zum Überleben. Es hat wirklich so angefangen, dass sind so viele interessante Dialoge gefallen. Und ich muss auch sagen, etwas von dem, was ein Geschenk war, ist, dass der Ruth Schweikert ihren Geist noch mal vollkommen zurückgekommen ist. Das war eine verzögerte Wirkung von Medikament, die bestimmte Krebsfolgen rückgängig gemacht hat, eine Zeit lang. Und nachdem sie auch geistig wie abgesackt war, eine Zeit lang, ist sie noch mal ganz die Person, die ich kennt habe, in mehreren Sprachen geredet. Sie hat alle ihre Eigenheiten gehabt, all das, was ich geliebt habe. Selbst das, was mich manchmal ein bisschen genervt hat in den 29 Jahren, hat sie wieder gehabt. Und der Ansatz war, dass ich gefunden habe, sie sagt so viel interessante Sachen, das müssen wir aufschreiben. Und ich habe eine ehemalige Studentin, die auch sehr oft gekommen ist, zuerst gefragt, hey, willst du nicht? Das muss man doch dokumentieren. Aber die sind noch auf etwas anderem gewesen, weil die Ruth hat noch andere Projekte. So war sie gewesen, bis zuletzt arbeiten. Und so habe ich dann angefangen, Notizen zu machen. Wirklich für mich. Wirklich für mich. Und ich habe mir dann auch später, weil es auf eine Art, glaube ich, sehr ein radikales Buch ist, wo, wenn ich das Buch jetzt würde schreiben, würde es ein völlig anderes Buch, wenn ich viel versöhnter bin. Ich kann aber auch wählen. Ich habe ja viele Bücher auch gelesen über die Abschiedlichkeit und sehr viele sind im Rückblick und es gibt ganz, ganz schöne, wertvolle Bücher. Ich kann eigentlich wählen, ich kann sicher auch wählen, ein Stück Leben festhalten. Ich habe natürlich gewusst, dass Ruth stirbt, aber ich habe es gleichzeitig wie nicht wahrhaben. Also es ist wie so eine dialektische Sache. Und ich habe einfach auch wollen, das Stück Leben, das sie aber jetzt so fest bis zuletzt hatte, ich habe das behalten, mit verschiedenen Mitteln. Und erst viel später habe ich mir dann schon sehr genau überlegt, wie es mir so näher ist, darf ich das veröffentlichen? Wie kann ich das veröffentlichen? Und ich habe mehrere Leseinstanzen dann auch eingeschaltet. Ist es übergriffig? Ist es voyeuristisch? Das wollte ich auf gar keinen Fall wollen. Und ich bin immer sehr dabei gewesen, natürlich an mich selber anzuschauen, auch beim Aufschreiben. Und trotzdem habe ich ein paar kritische Leute dann wollen hören, findest du das? Weil so ein Buch geht eigentlich immer um, was zeige ich und was verstecke ich.
Und trotzdem sagst du jetzt noch, es hat eine gewisse Radikalität. In was liegt die Radikalität für dich? Und ich will jetzt nicht auf Kritiken eingehen, die zum Teil dir vorgeworfen haben, es sei zu nahe, es sei voyeuristisch auf eine Art. Aber wo ist es für dich radikal?
Ich denke, dass ich auch eine Hommage an die Art und Weise, wie Ruth Schweikert die Welt verlassen hat, wollte liefern. Und der Vorgang vom End of Life, beharre sehr auf dieser Begrifflichkeit End of Life und nicht auf Sterbeprozess, zeigt einfach nochmal das Leben, unser menschliches Leben in allen ihren Facetten. Und ich kann nicht ein romantisches Bild malen. Liebe hat mit Schwärmereien wenig zu tun. Wir sind uns auch noch mal so näher gewesen und wir haben durchaus in diesen 29 Jahren einen stürmischen Anfang gehabt und zum Glück immer wieder auch stürmische Zeiten. Aber wie das, glaube ich, nicht ganz einzigartig ist, sind wir auch durch schwierige Zeiten gegangen in diesen 29 Jahren. Wir haben uns aber wirklich wieder einfach gefunden und zwar nicht erst. Es gibt ja die schöne Geste, wo sie das letzte Mal ein MRI macht und den Ehering abzieht, wie man das ja nicht tragen darf unter der Maschine. Und ich habe den Ehering gehabt und dann kommt sie aus dem MRI und streift sich den Ehering wieder über, schaut mir in die Augen und sagt, ich habe dich zum zweiten Mal geheiratet. Das ist eigentlich ein Bild. Aber ich habe nicht wollen, etwas Idyllisches malen. Und ich beschreibe auch Situationen, eine, wo Ruth eigentlich gar nicht mehr sicher ist. Ist sie noch da oder ist sie schon weg? Und auch was es mit mir macht, probiere ich in einer weitgehenden Ehrlichkeit zu beschreiben. Das ist vielleicht radikal. Und es kommt auch dazu, dass mir ist es so gegangen, wenn man jemanden begleitet und es ist wirklich das Ende, wo niemand von uns weiss, was es genau bedeutet, ob es irgendeine Form von Weitergehen gibt, steht man sich auf eine Art sehr nackt gegenüber. Und viele Kleinlichkeiten fallen weg. Das sagt ja auch zum Beispiel die Sterbeforschung. Oder? Ich habe das sehr interessant gefunden. Er sagt, es gibt eine Werteumwandlung, auf der letzten Strecke. Es geht viel weniger um Recht haben und Prestige, sondern die Gedanken vom Teilen rückt im Vordergrund. Und das habe ich ganz stark erlebt. Und das ist eine Form von Versöhnung, von der ich eine Menge halte. Eine Form von Versöhnung, die heisst, jetzt tun wir einfach alles unter den Teppich kehren und dann lächeln wir. Es hat nichts zu tun mit Lebensgrundsätzen, wo ich eigentlich gerne verfolge. Und ich glaube auch, dass das uns beide verbunden hat. Und die Verbindung ist sehr stark gewesen und sehr, ich glaube auch tragfähig, weil es ist ja, wenn man jemanden daheim pflegt, wir haben ja das Glück gehabt, mir ist es ein Anliegen, nicht als Missionar die Geschichte zu erzählen, aber wenn irgendjemand da etwas aufpickt, wo er sagt, oh ja, dann finde ich das schön, aus dem heraus, dass es bei uns, ich meine, ich habe meine Frau verloren, unsere Söhne haben ihre Mutter verloren und. Ich will jetzt nicht überkippen und das rosa malen. Und das ist immer noch sehr schwierig. Aber innerhalb von dem hat sich doch gezeigt, dass es Möglichkeiten kann geben durch Strukturen, durch Personen, denen ich auch Referenzen weise, die unglaublich feinen Menschen, die da professionell und engagiert gewesen sind. Und ich glaube schon, dass das auch eine Thematik ist, die dich einmal betreffen können, mich einmal betreffen können, aber ganz, ganz viele Menschen. Und dass es wirklich ein Thema ist, wo es sich lohnt, dem nachzugehen.
Es war also so, dass Ruth Schweikert, deine Frau, die heim gestorben ist, umsorgt, einerseits von der Familie, aber auch von Pflegefachkräften. Erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Es war ja nicht so geplant, oder?
Überhaupt nicht. Also einerseits haben sich das Ereignis, nämlich in Form von schlechten Diagnosen, überschlagen. Nachdem zunächst einmal die erste, nach dem Wiederaufpoppen von dieser Erkrankung, hat es Chemotherapie gegeben und im Rahmen von dieser 5-minütigen Chemotherapie hat es so ausgesehen, wie wenn alles, aber wirklich alles wieder verschwunden wäre. Und gerade wo wir uns ein bisschen entspannen gemeinsam, haben Symptome angefangen. Ich nenne es im Buch zuerst die Explosion und dann nächste Stufe Explosion von der Explosion. Und das hat uns natürlich überfallen. Und Ruth ist handlungsunfähig und ich musste sie ins Spital bringen und in ein zweites Spital und in ein drittes Spital. Und dann ist die Krankenkassenfallpauschale angefangen zu spielen, weil sie ist dann geswitcht von kurativ, also heilbar, in palliativ. Und dann hat die Krankenkasse nur noch sehr begrenzt gezahlt. Und dann musste ich eigentlich in wenigen Tagen entscheiden, geht Ruth in ein Sterbehospiz. Aber gleich hat sich die Möglichkeit geboten, aber sehr schnell zu organisieren, dass Ruth heimkommt. Und was für Strukturen gibt es? Wer kann helfen? Weil sie ist pflegebedürftig gewesen und das haben wir einfach können. Ich werde einfach ein Ränzchen winden. Der Stadt Zürcher Palliativpflegeleute, die dann gesagt haben, ja, wir wüssten die Firma, das ist eine Kosovarin, Liridona, die wir dann sehr gut kennengelernt haben. Und ich habe dann auch gemerkt, die kommen ja dann trotzdem nur 2-3 Mal am Tag, haben zwar die unglaubliche Fähigkeit, die Angehörigen einzubinden, also auch einer von unseren Söhnen ist ganz oft gekommen und man lernt dann auch das Know-how. Und das ist dann nicht nur, dass man einfach am Bett sitzt und Hand hebt, sondern man schafft mit, man wird eingewiesen. Ich habe Körperpflege gemacht. Und noch am letzten Tag habe ich Ruth Schweikert eingerämt, wo sie aufgerichtet wurde, ist unser letzter Körperkontakt, den ich beschrieben habe. Ich finde es wunderbar, dass ich mich auch haben dürfen von meiner Ehefrau und Mutter, von unseren Söhnen, auch so verabschieden, indem ich sie hat dürfen Körper pflegen. Weil ich bin schließlich bei 3 Geburten dabei gewesen. Und das ist natürlich nur möglich gewesen, daheim. Und durch die hohe Professionalität von diesen Frauen und auch Männern haben zu dem Team gehört, dadurch, dass wir ein Umfeld hatten, ehemalige Studentinnen und Studenten von der Rutschweigert haben auch, nicht vielleicht nicht Körperpflege gemacht, aber sind sehr präsent gewesen. Nachbarn auch. Plötzlich, mit denen man gar nicht so viel zu tun hat. Weißt, ich glaube, in den Häusern, wo wir wohnen, wir leiden ja alle oft an einer Art von Einsamkeit. Es kann ja uns allen passieren. Und es ist eigentlich sicher auch durch die Rutschweigert ihre extreme Offenheit, die sie hat, ist sehr viel zurückgekommen. Das ist in dem Unglück, wo es ist und bleibt, auch ein grosses Glück.
Ich werde noch darauf zurückkommen, auf die Situation. Oder? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Im Buch in einem Staat, oder das Pflegebett ist im Wohnzimmer gestanden. Wie war das gewesen? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Also, wir haben jetzt Glück, dass wir ein grosses Wohnzimmer haben. Und das Pflegebett ist wirklich das Zentrum von dem Raum geworden. Und die Ruth hat auch immer wahrgenommen, wenn jemand reingekommen ist. Sie hat ihre Radareigenschaften bis die allerletzten Tage vielleicht dann nicht mehr gehabt. Und das Bett. Und gleichzeitig haben wir einen Tisch gehabt. Sie hat sich auch gewünscht, dass Menschen kommen und an dem Tisch zum Beispiel arbeiten. Menschen sind zum Teil gekommen und haben dort ihre Arbeit erledigt. Die Geräusche des Lebens hat sie sich gewünscht, als letzte Symphonie auf der Welt. Und manchmal sind auch Bekannte gekommen. Und es hat eine grosse Selbstverständlichkeit gehabt. Und jetzt zweimal hat mir jemand gesagt, hey, ja, du, Geltrud ist daheim gestorben. Das muss für euch schon noch schwierig sein, jetzt den Raum weiter zu beleben. Und überhaupt nicht. Das hat eine völlige Selbstverständlichkeit. Auch, sagen wir, die Decke, die schöne grüne, weisse Decke, die ich ihr mal geschenkt habe, in der sie sogar gestorben ist, die liegt jetzt auf dem Sofa. Aber es ist nicht jetzt ein kultischer Gegenstand, wo man immer wieder, sondern es ist, wir haben vielleicht ist jetzt, ich riskiere jetzt ein bisschen eine krasse Lippe, wir haben vielleicht eine Art von Spiritualität, von der Alltagsgeste können praktizieren. Mindfulness ist ja so eine Bewegung. Ich war jetzt ein paar Mal an Seminar gewesen, auch von dem, aber nicht jetzt im Zusammenhang mit Sterben. Mindfulness, man hat in dieser Situation von der Abschiedlichkeit haben alltägliche Gesten kommen eine andere Bedeutung über. Für einen, für die Person, die im Bett liegt, wahrscheinlich auch, oder? Das kann man nur sagen, ich spüre es so jetzt von der Ruth. Ich kann ja nicht sagen, was sie genau gedacht hat, aber auch für die Leute drumherum. Es ist eine Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit, die uns alle in dieser Zeit ein bisschen verbunden hat. Eine Achtsamkeit, die wir im Alltag, auch das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, schnell wieder ein bisschen zumindest verliert, aber man kann doch die Hoffnung haben, dass etwas von dem einen weiter begleitet. Und das, glaube ich, jetzt wäre schon im Sinn auch von allen Beteiligten.
Wie fest ist Sterben, das bevorstehende Sterben, ein Thema gewesen zwischen euch? Nicht in Gesten, sondern in Wort?
Also Ruth hat eine Patientin eine Verfügung gemacht, sie hat auch das Testament geschrieben, schlussendlich. Aber sonst ist das überhaupt nie ein Thema gewesen, über das Ruth Schweigert mit mir hat reden. Sie hat leben. Und selbst, wo ich dann wirklich in der letzten Zeit, das betrifft schon, sagen wir, den Vorlauf, aber auch noch in der letzten Zeit, wenn ich sie das ein oder andere gefragt habe, soll ich das so oder so dann machen, nach dem Sterben auch, hat sie gesagt, ja, das ist schon gut, was du vorhast, aber ich will nicht über das reden, ich will jetzt leben. Und sie wollte nicht den Tod besprechen. Und es hat dann gleich den Moment gegeben, wo, den beschreibe ich auch sehr genau, wo die Ruth nicht mehr essen wollte und der Kiefer ganz fest aufeinander geklappt hat. Und ich weiss noch, dass ich so gedacht habe, das reflektiere ich auch im Buch, oh nein, wir haben doch jetzt noch so einen Zustand zwischen weg und noch da und ich sehe keine starken Schmerzen, weil das ist wahnsinnig gut eingestellt gewesen und der Geist ist wach. Nein, ich will doch eigentlich Eigentlich hätte ich wollen, dass es ewig so weitergeht. Und gemerkt, jetzt will sie das Essen nicht aufnehmen und das muss ich jetzt ja wohl akzeptieren. Und das ist tatsächlich auch so gewesen. Es hat zwar viele hin und her gegeben, aber es war wirklich der Moment gewesen, wo der so vehemente Lebenswille, die Lebensbejahung, der Wunsch nach Austausch, der Wunsch nach Geräuschen des Lebens in etwas anderes übergegangen ist. Und ich kann nur voller Respekt und Achtung probieren, an der Seite von meiner Frau die bestmögliche Begleitung, immer abgeleitet von dem, was ich glaube, von ihr zu spüren, probieren auszuführen. Es ist mir wirklich auch erspart geblieben. Auch für das bin ich dankbar. Weil Ruth geistig so lange so wach war, ist es mir auch erspart geblieben. Über sie, über... Ich habe mich immer verstehen als Verlängerung von dem, was sie will. Und es ist mir erspart geblieben, was ja Menschen mühen zum Teil, wo jemand palliativ jemand sehr nächst pflegt, für die Person anfangen zu entscheiden. Das hat sicher auch sehr geholfen, daheim zu sein. Das ist eigentlich praktisch bis zum letzten Tag, hat sie das können aufrechterhalten und wir alle sie unterstützen, indem wir alle, wo wir sie herum sind.
Hat es in dem Ganzen innen, hat's auch trotzdem Platz gehabt für Trauer? Also es macht einem ja auch nicht erst traurig, wenn jemand gestorben ist, sondern auch die ganze Situation. Ich meine, allein wenn man es liest, ist es einfach auch wahnsinnig traurig.
Ja, es hat Momente gegeben, wo wir auch die Trauer geteilt haben. Ich muss natürlich auch sagen, weil ich ja praktisch 24 Stunden um die Trauer herum war. Natürlich haben die Pflegenden, die von den Palliativleuten gesagt, wir können das schon machen daheim, aber am Tag müssen sie weg. Und ich konnte dann auch ukrainische Pflegende, die habe ich kennt über meine... Weißt, irgendwie hat alles mit allem zu tun gehabt. Ich habe 3 Filme gemacht über Menschenrechte, Tschetschenien, Russland. Und ich habe dir nochmal gezeigt, jetzt, wo der Krieg ausgebrochen ist und der Putin nochmal angegriffen hat. So habe ich Leute kennengelernt. Und die sind am Schluss die Pflegenden gewesen und haben sich schon viele Sachen wieder zusammengefügt. Und ich bin eigentlich dann doch fast immer an ihrer Seite gewesen. Und es hat die Momente natürlich gegeben vom Brüllen. Es hat sie auch gegeben, das werde ich vielleicht auch noch, für das werde ich noch ein bisschen Werbung machen, du bei den Hörerinnen und Hörern. Wir haben jeden zweiten Tag Musik gehabt. Das sind auch ukrainische Musiker, Geflohene, die jetzt, übrigens, jetzt, wo wir miteinander reden, auch zittern um ihre Angehörige. Also, die ukrainischen Musiker sind jeden zweiten Tag gekommen. Und eigentlich ist das unser Ritual auch geworden. Fast könnte ich sagen, unser Gottesdienst. Wir haben uns auch da mit Gästen, die gekommen sind, oder mit Nachbarn, es ist ein Ritual geworden. Wir sind dann meistens auf der einen Seite sind die Musiker gewesen, dann war das große Bett gewesen, auf der anderen Seite wir Zuhörenden. Und es hat eine grosse Nähe gegeben, aber auch ist auch ein Moment von der Trauer sehr oft gewesen. Und natürlich ist Trauer, das ist natürlich wahnsinnig verschieden, oder? Bis zu welchem Punkt kann man einen Menschen begleiten? Ich meine, ich kann leicht reden, ich sitze jetzt ja dir gegenüber. Und ich habe ja auch schon, obwohl ich 7 Jahre älter bin als du, da können davon ausgehen, dass ich sie überlebe. Das ist auch etwas ganz Verrücktes, oder? In einer Partnerschaft. Was lässt sich teilen, bis zu welchem Punkt? Und wir haben viele Momente von der Trauer geteilt, aber es ist dann vielleicht doch nicht ganz genau die gleiche Trauer. Und dann muss ich aber auch sagen, dass die Trauer auf eine Art weniger geworden ist, jetzt körperlich, sehr gut eingestellt, oder wie das im Fachbegriff ja, glaube ich, heisst, dass ihr sehr gut gegangen ist daheim, dass sie zum Beispiel die Nasenbrille für den Sauerstoff, wo sie in der letzten Klinik jeden Tag hatte, irgendwann einmal hat Liridona gesagt, von der Palliativpflege, du, warum haben wir jetzt noch das Nasending da? Wir brauchen es gar nicht, wir haben es weggestellt. Zum Teil Besucher, die zum ersten Mal gekommen sind, haben gar nicht gemerkt, wie es schon steht. Genau.
Wir machen jetzt die Klammern auf, oder? Du hast vorhin gesagt, du willst Werbung machen für die Musiker. Sag noch, wie es heisst.
Ja, die heissen Katiko und Pavel, leben mit ihren beiden Kindern, die hier in die Schule gehen und schon sehr gut Schweizerdeutsch können. Und die sind extrem natürlich aus Jobs aus. Und das sind wirklich ganz gute Musiker. Es sind hochkarätige Profis, die sich auch sehr gut anpassen können. Also wenn jetzt Zuhörerinnen und Hörer sie wollen engagieren, können sie sich sehr stark einbringen. Das kann mehr so ein bisschen sphärische Klänge sein. Sie haben aber ein riesiges Repertoire und es kann auch ein bisschen fetzen. Und sie haben auch ein extremes Feeling für das. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Übrigens, das hat es aber auch in einer Klinik schon gegeben, Musik. Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen.
Gut, das war ein langer Werbespot. Aber wie findet man jetzt die? Jetzt hast du nur den Vornamen gesagt. Findet man die so?
Die beiden ukrainischen Musiker, die in Zürich leben, und sie heißen Katiko und Pavel Ignatov, und man findet sie im Internet oder sicher über Palia Viva oder auch über mich. Und wirklich, gönnt das euren Liebsten, dass sie diese schönen Klänge ins Ohr bekommen.
Ich will nochmal zurückkommen auf die Situation in dem Wohnzimmer inne. Du hast beschrieben, es sind sehr viele Nachbarn auch vorbeikommen, Freunde, Bekannte, Studentinnen, Studenten. Hat es auch Leute gegeben, die sich abgewendet haben? Oder wo du das Gefühl hast, die wollen nichts mit dem zu tun haben? Oder anders gesagt, wie fest war der Tod ein Tabu gewesen, auch in eurem Umfeld?
Das ist schwer zu beantworten, weil die natürlich nicht gekommen sind. Was ich vielleicht sagen kann, ist, es hat vielleicht manchmal eine Art Befangenheit gegeben, die ich auch gut kann verstehen kann, wenn man das Zimmer betritt. Und ich habe dann manchmal den Menschen, die reingekommen sind, gesagt, «Look, du kannst nichts, es gibt kein richtig oder falsch. Du musst nicht eine bestimmte Verhaltensweise dir jetzt überziehen. Du bist jetzt da, komm führen, du gehst so näher an oder nicht näher an, wie du willst. Da gibt es etwas zum Essen.» Und viele sind dann in einer gewissen Regelmäßigkeit gekommen. Aber ich will es auch noch mal relativieren. Wir haben nicht jetzt einen Besuchsmarathon angelegt, sondern meistens sind wir über so 24 Stunden gesehen, ganz in der ganz kleinen Gruppe, entweder nur ich und Ruth oder der eine Sohn, der sehr, sehr viel da war, ein zweiter Sohn. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Beim jüngsten Sohn haben wir darauf geachtet, er hat meistens nicht daheim geschlafen. Es war der Ruth sehr wichtig, solange sie sich artikulieren konnte, und mir auch, dass niemand jetzt auch wie einen Zwang hat, etwas beizuwohnen, wo ihr oder ihm zu viel ist. Und der jüngste Sohn ist in dieser Zeit bei sehr guten Freunden, wo sich dann eben auch zeigt, oder? Hat er können übernachten, und er ist eigentlich immer gekommen, wirklich, wenn er wollte. Und er hat dann dürfen auch erleben, nie haben der Ruth ihre Augen mehr geleuchtet, als wenn der jüngste Sohn gekommen ist. Also er hat ihr wahnsinnig viel geschenkt auf dieser letzten Strecke. Und ich glaube, wir haben es auch wirklich gut gemacht. Mir war es sehr wichtig, dass er nie eine Verantwortung getragen hat für den Betrieb. Und er hat wirklich, ich bin stolz auf das, nicht eine Minute. Ich habe nicht einmal gesagt, kannst du schnell da bleiben, ich kann noch schnell im Coop etwas holen. Aber er war sehr präsent gewesen, und alle Söhne, ein paar haben halt andere, schwierigere Umstände, andere, leichtere. Es ist auch nicht, ich will jetzt da nicht irgendwie probieren, wie, wir müssen alle immer zusammenkleben und dann ist Sterben halb so schlimm. Nein, es ist etwas, wie du auch vorhin gesagt hast, es ist traurig, es ist schlimm, und man muss auch probieren, gerecht zu werden dem, wo die individuellen Bedürfnisse sind. Und zwar von beiden Seiten. Auch auf der Seite der Angehörigen. Es darf nicht wie ein Dogma werden. Ihr müsst einfach da sein. Nur, was ich grundsätzlich glaube, jemanden dürfen begleiten, wie es jetzt bei uns der Fall war, ist ja immer auch eine Möglichkeit, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Es ist eine Chance. Und ich glaube, das haben alle auch gespürt.
Du hast deinen jüngsten Sohn erwähnt, ich habe es gesagt, er war 16, als Ruth Schweikert gestorben ist. wo seine Mutter gestorben ist. Es ist herzzerreißend. Es gibt, glaube ich, zwei Stellen im Buch, wo er kommt und ihr dankt dafür, dass er da ist. Das ist wirklich sehr, sehr berührend. Du hast auch gesagt, bei den anderen Söhnen, nicht jeder hat es gleich einfach. Ein Sohn war in dieser Zeit im Gefängnis. Wie fest hat diese Situation das traurige Geschehen zu Hause belastet zusätzlich?
Nicht kategorisch. Ich erwähne das im Buch, weil wie ich dir vorhin schon gesagt habe, wenn man so nackt vor dem Tod ist, ich habe probiert, auch unsere Ehegeschichte ohne indiskret zu sein, aber aufrichtig zu beschreiben. Und darum erwähne ich auch, dass zu dem Zeitpunkt ein erwachsener Sohn im Gefängnis war, ohne weiter auf das einzugehen. Nein, das ist sicher für ihn schwieriger gewesen, aber er hat genauso wie alle anderen den bestmöglichen Abschied gehabt. Und Trauer ist in einem anderen, also erstens ist es sowieso nicht ihre Art gewesen, aber ich habe sie empfunden, sie hat eigentlich nichts gewertet, was passiert ist auf dieser letzten Strecke.
Also ich wollte jetzt auch nicht damit irgendwie ausdrücken, quasi, dass irgendjemand gewertet hat. Oder ich jetzt, der eine sei mehr als der andere dort gewesen. Nein. Es ist mehr um die Situation gegangen, die mich interessiert hat. In diesem Buch spürt man ganz fest eure Nähe, die ihr offensichtlich gehabt habt. Wie ist jetzt das für dich? Ihr werdet nie ein altes Ehepaar sein.
Jetzt willst du mich da noch zum Brüllen bringen, Rebecca. Das ist nicht fair. Kurz vor Schluss.
Das ist nicht meine Absicht. Das ist das, was ich mir überlegt habe, als ich das Buch gelesen habe.
Ich weiß. Nein, es ist sicher so, dass aus dieser haltlosen Trauer, aus dem Versteinern, innerlichen Versteinern, sich dann eine andere Fragestellung mir bietet. Übrigens, mit dem höre ich, glaube ich, das Buch sogar auf. Das habe ich schon antizipiert. Wie kann ein verstorbener Mensch ein weiterlebender Mensch am besten begleiten? Wie kann Ruth Schweikert, der Erik Berkraut und natürlich auch Angehörige begleiten? Sicher hat Ruth ihre Lebensbejahung hat sicher geholfen, weil sie hat sicher nicht wollen, dass wir in der Tour versinken. Und es gibt ja Menschen, die viele Jahre überhaupt nicht aus der Trauer rauskommen und vielleicht die Beziehung, eine Verpupptheit und eine Bezogenheit auf die abwesende Person haben. Und das ist überhaupt nicht mein Ziel und ich weiß, dass das Trauer überhaupt nicht wollen. Und in dem Sinn, ich suche den Weg, wo ich mit ihr ganz stark in Verbindung bleibe. Und ich habe gar nicht gewusst, wie stark wir verbunden gewesen sind. Also ich habe nicht gedacht, dass es so eine lockere Sache ist, aber wie elementar und ursächlich tief die Verbindung war, habe ich eigentlich erst gemerkt. Und was das heisst, also ich meine, ich habe jetzt in einer kleinen Ruine, wo ich im Bleniotal der Besitzer bin, habe ich ein riesiges Deposit, wo die Libri bin ich am Fertigbauen. Es ist ein Raum, wo ich nenne es ein Deposito di Libri, das ist auch zum ein bisschen schlau sein und mit der Gemeinde, dass es keine Ärger gibt, aber es ist auch nicht falsch, falls uns im Bleniotal da jemand zulässt. Einerseits kommen die Ruth ihre Bücher dort an, in so einer Bibliothek, wo ich hängend an der Decke habe, von dem Raum, wo eine uralte kleine Ruine ist. Und in dem Deposito di Libri möchte ich Menschen einladen, die Lust haben zu schreiben oder etwas anderes Kreatives zu machen oder vielleicht auch höheren Blödsinn zu machen, einfach zwei Wochen dort hinzugehen. Im Sinn von der Ruth ihrer Grosszügigkeit. Etwas weiterschwingen. Aber dadurch werde ich nicht mit ihr, wie du es vorhin gesagt hast, ein altes Ehepaar werden. Aber es ist vielleicht ein Element, das etwas weiterschwingt. Und es ist sicher ein Teil von dem, wo ich suche, nicht zu versinken in der Trauer, aber eine Art finden, wo auch sehr real ist gleichzeitig, wie Ruth Schweikert mich und auch andere weiter begleitet.
Du schreibst im Buch und du zitierst sie Ich danke dir dafür, dass du Trostworte für uns schon verfasst hast. Weint um mich, aber freut euch auch, dass es mich gab. Ist das das, was du heute auch spürst?
Ich bin noch nicht ganz so weit, muss ich sagen. Ich bin noch nicht ganz so weit. Ich spüre die Kraft von der Ruth und ihre Eleganz. Ich bin okay. Und ich habe auch das Gefühl, die Waage stimmt. Und die Tatsache, dass wir die Zeit so haben können teilen, und ich sage es immer wieder, mit Hilfe von Profis, mit Hilfe von Freunden und Nachbarn, die Tatsache, dass die letzte Strecke trotz allem so war, ich habe schon das Gefühl, das könnte es mir leichter machen auf der verbleibenden Lebensstrecke, von der ich ja nicht weiss, wie lang sie ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Rebecca. Vielen Dank und hoffe, es gibt auch den Hörerinnen und Hörern etwas, das mit uns zu teilen.
Das Gespräch kann man auch nachlesen auf www.paliaviva.ch und dann den Blog anklicken.